noch, was macht das Thema Erbschaft so spannend?
Frau Diebold, wir vererben Gene an die nächste Generation. Nicht nur Vermögen ist der Erbschaft lohnend.
Ja, hallo meine lieben Hörer, jetzt sind wir hier ganz unter uns. Heute zu dem Thema Erbschaft und ich heiße jetzt sehr herzlich willkommen einen Gast. Ich habe heute einen Gast bei mir in meinem kleinen Studio und das ist Herr Rechtsanwalt Mirko Meister. Ich heiße ihn sehr herzlich willkommen. Er ist ein ausgewiesener Experte in seinem Fachgebiet. Herr Meister ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalrecht und berät seit vielen Jahren Mandanten in komplexen rechtlichen Fragestellungen, insbesondere rund um Vermögensangelegenheiten, Erbschaften und Immobilien. Und es geht heute um das Thema Erbschaft einer Immobilie. Das begegnet mir natürlich als Maklerin sehr oft, dass ich an ein Haus komme, wo ich mit einer Erbengemeinschaft zu tun habe. Und dort bleiben auch viele Fragen bei mir hängen. Und das darf ich jetzt auch verraten. Ich arbeite auch hin und wieder mit Herrn Meister zusammen, weil ich als Maklerin letztendlich ja auch kein Rechtsanwalt bin. Also, Herr Meister, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Das schätze ich wirklich sehr hoch ein und heute hier sind.
Sehr gerne, Frau Diebold. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und mit Ihnen das Thema etwas intensiver beleuchten zu können.
Ja, schön. Und beim Interview eines Podcasts ist es ja so, dass ja in dem Fall ich als Podcast-Host Fragen stelle. Und ich fange jetzt einfach mal mit einer Frage an, die unsere Zuhörer wahrscheinlich bewegen, denn jeder wird irgendwann mal mit dem Thema Erbschaft konfrontiert. Das ist nicht unbedingt das schönste Thema und es ist ja auch oft sehr schmerzvoll, wenn jemand verstirbt und dann bleibt das Haus und alle sind dann mitunter auch ein bisschen panisch und fassungslos und keiner weiß, was ist jetzt eigentlich so richtig zu tun. Also der Verlust eines nahestehenden Menschen ist definitiv eine ganz schwierige Zeit. Und wenn man dann noch eine Immobilie erbt, stellt sich für mich auch oft die Frage und für die vielen Zuhörer auch draußen, was passiert eigentlich, Herr Meister, mit einer geerbten Immobilie? Wie geht man, erstmal kurz gesagt, bei so einem Schock, ich habe jetzt geerbt, es ist jemand verstorben, wie geht man rechtlich damit um?
Also der Verlust eines nahestehenden Menschen ist ja in der Regel schwer genug. Im deutschen Recht erbt man das Vermögen, aber auch die Schulden in dem Moment des Todes des Erblassers. Da ist in diesem Zeitpunkt noch nicht darüber entschieden, ob die Erbschaft durch den potenziellen Erben angenommen oder ausgeschlagen wird.
Aber darf ich da mal was fragen? Ich bin jetzt der Erbe und bekomme jetzt Bescheid. Von wem bekomme ich überhaupt Bescheid? Ich lebe jetzt weit weg. Wie erfahre ich überhaupt, dass ich Erbe bin, wenn ich jetzt nicht eine nahe Beziehung zu meinen Eltern oder Großeltern habe? Wer sagt mir, dass ich jetzt Erbe bin? Und wie stelle ich dann fest, trete ich das Erbe an oder nicht?
In den häufigsten Fällen, Frau Diebold, ist es so, dass man über die Familie Kenntnis von so einem Erbfall erhält. Aber im anderen Fall kann es sich so, wenn ich weit weg wohne, beispielsweise im Ausland, auch so zutragen, dass man eine Information zum Erbfall vom Nachlassgericht bekommt. Weil, wenn das Nachlassgericht Kenntnis von einem Tod erhält, dann in der Regel Recherchen angestellt werden durchs Nachlassgericht, um die tatsächlichen Erben zu ermitteln.
Und in welchem Zeitraum passiert das?
Also grundsätzlich wird so ein Nachlassverfahren durch einen der Erben eingeleitet oder einen Gläubiger. Das kann auch passieren, wenn gar nicht klar ist, gibt es Erben eines Verstorbenen oder gibt es die nicht. Wenn die sich nämlich nicht feststellen lassen, ist es in der Regel so, dass der Freistaat als letzter Erbe dann in die Erbschaft eintritt.
Aber da dauert das bestimmt ein paar Jahre oder gibt es da einen Zeitraum, wann der Staat dann das plötzlich erbt?
In der Regel dauert so ein Nachlassverfahren in Abhängigkeit davon, wo die Erben wohnen und ob die auf dem ganzen Erdball verstreut sind, schon viele Monate, bis so eine Recherche abgeschlossen ist, um auszuschließen, dass vielleicht nicht doch noch irgendwo ein Erbe existiert, den die vermeintlichen Erben gar nicht kannten. Das kommt ja auch vor.
Ja, ist klar. Jetzt haben wir ja nun schon so den Sonderfall, der Erbe ist nicht auffindbar, aber in der Regel, da wo ich hinkomme als Maklerin, da stehen die Erben vor mir. Meistens ist einer so ein Stück weit verantwortlich gemacht, da sind die sich einig und möchten die Immobilie verkaufen. Ist es richtig, dass ich dann als Maklerin in dem Fall frage, haben Sie einen Erbschein?
Ob es einen Erbschein braucht, hängt im Ernstfall davon ab, was der Erblasser vor seinem Tod für Anordnungen getroffen hat. Mhm. Ob es eine sogenannte Verfügung von Todeswegen gibt, bedeutet entweder ein Erbvertrag oder zum Beispiel ein Testament. Was ist durch den Gestorbenen zu Lebzeiten angeordnet worden? Das ist die maßgebliche Frage. Man muss also erstmal ein Verständnis dafür entwickeln als potenzieller Erbe, wie ist die rechtliche Situation und wie kann ich im günstigsten Fall als betroffener Erbe damit umgehen?
Aber ich habe dann schon erlebt, dass die sagen, ja, ich bin Erbe, die sind dann die gesetzlichen Erben, das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn kein Testament da ist, richtig so, und sagen, ja, ich kann ja das Haus verkaufen, dann schaue ich mir das Grundbuch an und dann steht drinne, ja, das sind eigentlich die Namen der Eltern, desjenigen, der jetzt praktisch geerbt hat. Dann muss ich doch aber trotzdem fragen, haben Sie einen Erbschein? Oder wie weiß ich, dass derjenige, welche jetzt der auch ist, der die Immobilie praktisch auch veräußern kann nach dem Tod der Eltern, sagen wir es mal so.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die gesetzliche Erbfolge, die eintreten kann. Das ist immer dann der Fall, wenn keine Verfügung von Todeswegen,
also kein Testament.
Testament oder kein Erbvertrag durch die Erblasser gemacht wurde. Dann tritt gesetzliche Erbfolge ein. Dann gibt es im Gesetz Regelungen, wo festgelegt wird, wer welchen Anteil am Nachlass erhält, wer zu welchem Anteil Erbe wird. Aber auch nur dann. Gibt es eine Verfügung von Todeswegen, zum Beispiel in Form eines Testaments, das kann privatschriftlich gemacht sein, das kann notariell gemacht sein, das kann beim Gericht hinterlegt sein oder auch nicht. Gibt es dieses Testament, ist das grundsätzlich die Basis für die angeordnete Erbfolge. Dann folgt der gesamte Erbfall diesen Anordnungen in einem Testament, wenn alle Regelungen da drin wirksam sind und keiner der Beteiligten zum Beispiel der Auffassung ist, da was anfechten zu müssen, was grundsätzlich denkbar wäre.
Das hat man ja auch schon oft gehört, dass Erben ein Testament anfechten, gerade wenn es um ein schönes, interessantes Haus geht. Wir wissen natürlich, dass es auch andere Dinge gibt, die man erben kann, aber wir sind ja heute hier im Podcast, um über das Erbe einer Immobilie zu sprechen. Muss ich denn jetzt als Makler irgendwas tun, wenn dort kein Erbschein da ist, muss ich mir das Testament angucken oder woher weiß ich und kann losziehen und einen Käufer beispielsweise suchen, dass das jetzt im Sinne des Gesetzes ist oder der Erbfolge, dass derjenige das jetzt auch darf. Da muss ich jetzt einfach nochmal fragen.
Unter bestimmten Umständen braucht es keinen Erbschein. Nämlich dann, wenn es ein notarielles Testament mit einem späteren Eröffnungsprotokoll nach dem Erbfall gibt, braucht es keinen Erbschein, weil dieses Testament zum Beispiel auch grundbuchfähig ist. Dann würde schon umgetragen werden auf Antrag, ohne dass überhaupt ein Erbscheinverfahren betrieben wird. Das ist aber, würde ich sagen, statistisch eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass ein ganz normales Testament da ist und dann müsste ein Erbscheinverfahren eingeleitet werden.
Also als Erbe nehme ich das Testament und gehe dann zum Grundbuchamt?
Ja, das muss ich im Original nicht zum Grundbuchamt, sondern beim Nachlassgericht, beim zuständigen
Nachlassgericht.
Und muss ein sogenanntes Erbscheinverfahren einleiten. Wenn ich dies tue, bin ich relativ schnell an dem Punkt, wo das Nachlassgericht von mir ein sogenanntes Nachlassverzeichnis verlangt. Da wäre zum Beispiel auch eine Immobilie einzutragen. Was dann in der Regel auch verlangt wird, ist, dass man eine Wertangabe zu dieser Immobilie macht. Und da wird es schon schwieriger, was du bestätigen könntest.
Da sind wir jetzt so genau an dem Punkt, wo ich dann ins Spiel komme. Wir hatten aber auch schon den Fall, dass wir beide diejenigen kannten und der Herr Rechtsanwalt Meister erstmal die ganzen Erbgrundlagen gelegt hat und dann wir aber auch vor der Situation standen, dass ich beispielsweise die Immobilie veräußern durfte. Was ist die Immobilie überhaupt wert?
Und da bestehen nicht selten, das zeigt uns die Erfahrung, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen der einzelnen Erben, je nachdem, wie sie sozialisiert sind, wie viel Marktkenntnis die Erben haben vom Umfeld und wie viel Erfahrung sie mit Immobiliengeschäften zum Beispiel haben.
Also da haben wir so den Klassiker, wenn wir jetzt mal hier in unserer Region bleiben, die Leute, die hier wohnen, die kennen sich aus und sagen definitiv, ja, wir wissen, das ist die Immobilie wert. Und einer wohnt ganz weit weg, ich sage jetzt irgendein Land in den USA oder sonst wo, und glaubt, dass die Immobilie das Dreifache oder das Vierfache wert ist. Das sind ja dann so Sachen, wo Sie schon auch mit ins Spiel kommen, weil Sie, so habe ich das verstanden, dann in Ihrer Aufgabe, wenn man sich einen Rechtsanwalt holt, das hat man ja wahrscheinlich immer nur dann, wenn man sich uneinig ist, dass Sie dann die Erbengemeinschaft dahin, ja, ich sag jetzt mal, bringen, dass dort im Gleichklang, in der gleichen Auffassung, ja, dann am Ende verkauft wird. Das ist ja, finde ich, ein äußerst schwieriger Prozess und das ist auch nicht so, dass es nicht wenig vorkommt. Also diese Situation, denke ich, haben wir sehr oft.
Bei der Wertermittlung für eine Immobilie, die zum Nachlassvermögen gehört, habe ich ja verschiedene Optionen, Handlungsoptionen, wie ich mich einem Wert annähern kann. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich greife auch auf vorhandene Vorverträge zurück, die sich manchmal in den Unterlagen des Nachlasses befinden, wenn der Erwerb der Immobilie noch nicht allzu lange zurückliegt zum Beispiel. Das wäre eine Alternative. Eine weitere Alternative ist, dass ich einen ortskundigen und regional tätigen Makler damit beauftrage, einen Marktwert zu ermitteln, der in der Regel dann in einem Vergleichsverfahren zu anderen Immobiliengeschäften in der unmittelbaren Umgebung angestellt wird und einen realistischen Marktpreis ermittelt. Das wäre die Option 2. Und nicht zuletzt haben die Erben natürlich, wenn es unterschiedliche Ansichten zum Wert gibt, die Möglichkeit, einen Sachverständigen damit zu beauftragen, ein Verkehrswertermittlungsgutachten in Auftrag zu geben, um dann wirklich ein belastbares Gutachten zum vorhandenen Wert der Immobilie zu erhalten. Das genau. Ist regelmäßig mit Kosten verbunden. Da muss ich natürlich innerhalb der Gesamthandsgemeinschaft, damit meine ich die Erbengemeinschaft, da muss Einvernehmen bestehen, dass man so einen Auftrag auslöst und dann auf Basis dieses Ergebnisses den Marktwert ermittelt. Damit ist die Immobilie natürlich noch nicht vermarktet, sondern nur erstmal ein Wert festgestellt.
Richtig. Das sind ja so diese Dinge, die mir auch oft begegnen, dass man diese Einigkeit zum Immobilienpreis findet. Können Sie was sagen? Ich weiß es jetzt, aber ich frage jetzt Sie, wenn ich Sie heute schon einmal bei mir zu Gast habe, so ein Gutachten, was vielleicht auch gerichtsbeständig ist, falls die Erbengemeinschaft vor Gericht zieht, mit wie viel Geld müsste man ungefähr rechnen beim Einfamilienhaus? Für so ein Gutachten?
Ja, das kommt darauf an, wie der Auftrag angelegt ist. Es gibt zum einen die Möglichkeit, das Gutachten am letztlich ermittelten Immobilienpreis festzumachen, nach einer Tabelle. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Sachverständigen nach Stundenaufwand zu bezahlen. Also man kann davon ausgehen, wenn ich von einer Immobilie spreche, im Wert zwischen 250 und 350.000 Euro werde ich in der Regel Sachverständigenkosten so um die zwischen 3.000 und 4.000 Euro aufwenden müssen, um ein Gutachten eines gerichtlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu bekommen.
Also wäre es schon sinnvoll, dass sich die Erbengemeinschaft einig ist und vielleicht ohne Gutachter sagt, okay, mit dem Preis sind wir zufrieden. Das schaffe ich als Maklerin auch schon mal. Da liegen wir ja dann in ganz anderen Dimensionen. Der Makler ist einfach aufgerufen, auch ein Wertgutachten zu erstellen, bevor man eine Immobilie in die Vermarktung bringt. Ja, das wäre dazu. Gibt es denn, wenn ich eine Immobilie erbe, könnte es doch sein, nee, ich frage andersrum, ich erbe eine Immobilie und stelle fest, hui, da sind ja noch Kredite, Darlehens drauf und nun erbe ich die, das haben Sie ja eingangs gesagt, ja mit. Wie geht man dann in der Erbengemeinschaft mit so einer Situation um? Klar, man muss verkaufen in der Hoffnung, der Kredit ist dann gedeckelt. Was machen wir, wenn wir das nicht schaffen?
Das war schon die richtige Grundaussage. Man erbt also im Erbfall nicht nur das Vermögen, sondern auch die Verbindlichkeiten, die der Erblassermeher hinterlässt. Und da ist es wichtig, in eine vernünftige Sachverhaltsermittlung einzusteigen und festzustellen, wie stellt sich denn die konkrete Situation überhaupt dar? Also wie viele Verbindlichkeiten sind dem Vermögen gegenüberzustellen? Dann braucht es in der Regel die Einsichtnahme in Kreditverträge oder in Darlehensjahresauszüge, um festzustellen, wenn noch ein Immobiliendarlehen existierte, wie hoch das denn valutiert. Wenn die Feststellung getroffen ist, kann man im Prinzip sagen, wie hoch ist denn der verbleibende Wert, der auch dann in den Nachlass einzustellen wäre. Also braucht es in der Regel eine Recherche auch bei den beteiligten Kreditinstituten, Banken, hinsichtlich gegebenenfalls noch bestehender Kreditverbindlichkeiten bezogen auf eine Immobilie.
Und in dieser Rolle wären Sie dann auch als Rechtsanwalt für die Erben tätig, dass Sie die, ich sage das jetzt mal so lax, die Erkundigung bei den Banken einholen. Das können Sie dann mit letztendlich mit Vollmacht, das ist mir schon klar. Aber diese Arbeit würden Sie ja dann der Erbengemeinschaft, die vielleicht in allen Winden verstreut sind, abnehmen.
Ja, also man muss sich in folgende Situation reinverdenken. Das ist deshalb so wichtig, da eine sehr fundierte Analyse zu betreiben, weil es ja theoretischerweise auch denkbar ist, dass mehr Verbindlichkeiten als Vermögen besteht. Und wenn das die Situation ist, wäre es aus rein wirtschaftlicher Betrachtung angezeigt, diesen Erbfall auszuschlagen. Dafür gibt es Fristen, wo ich innerhalb einer Frist von 6 Wochen die Erbschaft gegenüber dem Nachlassgericht ausschlagen muss, persönlich erklären oder über einen Notar, um nicht am Ende mehr Schulden durch die Erbschaft zu erben, als ich vielleicht Vermögen bekomme.
Na, also da kursiert ja auch so immer so unter den Leuten so gewisse, hat das Erbe ausgeschlagen. Da denkt man, wenn man noch nicht betroffen ist, ich mache eine Erbschaft und das ist eine Blackbox. Ich weiß gar nicht, was da drinne ist und jetzt habe ich nur zu überlegen, trete ich die Erbschaft an oder nicht. Aber so wie ich das jetzt raushöre, wird das schon alles offengelegt und man hat eine Frist von 6 Wochen, um zu sagen, ich trete das Erbe an oder nicht.
Richtig, also man muss, das wird ab Kenntnis des Erbfalls gerechnet. Die Frist läuft also nicht schon mit dem Tod, sondern erst, wenn ich tatsächlich als potenzieller Erbe Kenntnis davon erlange. Dann ist schnelles Handeln geboten. Das ergibt sich aus der Sache und dann verfährt man als damit befasster Rechtsanwalt in der Regel so, dass man ein relativ ausführliches Auskunftsschreiben an die beteiligten Kreditinstitute formuliert und zum einen den Saldo der Verbindlichkeiten und des Vermögens zum Zeitpunkt des Todestages von der Bank als Auskunft verlangt. Das braucht in der Regel eine Bearbeitungszeit von 14 Tagen. Das muss man ja alles mit einrechnen auf dem Zeitstrahl nach dem Erbfall. Und dann bekommt man die Antwort und hat eine Vorstellung davon, was ist eigentlich überhaupt an Vermögen und Verbindlichkeiten da.
Okay, also ich kann, so wie ich das jetzt verstanden habe, mich schon ausführlich mit der Erbschaft vertraut machen. Aber was machen jetzt die Leute, die keinen Anwalt haben, so wie Sie? Die müssen ja diese Wege alleine gehen, die setzen sich dann alle zusammen und einer sagt, ich habe das alles rausgefunden, da gibt es so und so viele Konten und es gibt die Immobilie. Das kann dann auch sein, dass das Erben unter sich machen, wenn die sich da alle einig sind. Aber ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor, wenn wir uns diesen Fall vorstellen. Da sind jetzt mehrere Erben. Ich rede jetzt nicht von der einen Tochter oder dem einen Sohn, wo alles klar ist und man zu Lebzeiten schon alles weiß, wo die Reise hingeht. Aber genau für den Fall sehe ich Sie ja jetzt auch als Fachexperte.
Grundsätzlich ist es so, dass man eine Nachlassauseinandersetzung auch ohne Rechtsanwalt führen kann. Der Punkt ist, dass man unter Umständen sehr schnell an einen Punkt kommt, wo man merkt, dass widerstreitende Interessen bestehen. Und dann sagt die Erfahrung, dass es gut ist, wenn jemand Außenstehendes mit entsprechender Sachkunde eine Bewertung vornimmt und die Erben in der Lage ist, mit einer Deckungsfläche zu versehen, aufeinander zu kommen und diese unterschiedlichen Ansichten abzugleichen und argumentativ zueinander zu führen. Und wenn man dann einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden hat, ist das die Basis für eine gemeinsame Nachlassabwicklung.
Ich gehe jetzt auch nicht von aus, dass die alle verstritten sind. Also wir wollen ja nicht alles Böse hinstellen. Es sind einfach Menschen mit unterschiedlichen Ansichten aus verschiedenen Lebensumfeldern, die dann einfach sagen, nee, ich denke so oder ich denke so. Sie sind dann aber schon auch so ein Stück weit, wenn ich das so höre, so ein Mediator mit ihrer Fachkenntnis untersetzt. Müssen Sie ja gucken, dass jetzt alle da gemeinsam ans Ziel kommen, dass die Erbschaft vernünftig abläuft.
Man muss sich erstmal bewusst machen, nach Eintritt eines Erbfalls, dass man als Erbengemeinschaft eine sogenannte Gesamthandsgemeinschaft bildet. Das heißt, die Erben sind insgesamt als Gemeinschaft berechtigt und verpflichtet. Das heißt, unterstellt dem Fall, es geht um eine vier Erben, die als Kinder vorhanden waren, heißt das nicht, dass jedem ein Viertel am Nachlass zusteht, sondern man ist nur zu einem Viertel an dieser Gesamthandsgemeinschaft beteiligt. Und diese Gesamthandsgemeinschaft muss schlussendlich, egal ob eine Immobilie zum Nachlass gehört oder nicht, auseinandergesetzt werden. Und das bedeutet, man muss dieses Gesamtvermögen in vier Teile aufteilen. Das ist dann problematisch, wenn zum Beispiel als wesentlicher Vermögenswert eine Immobilie da ist und dann vielleicht Barvermögen oder Aktienvermögen, was diesem Immobilienwert nicht ganz entspricht, dann lässt sich das nicht einfach durch vier teilen, sodass man schauen muss, wie ist die Immobilie einzuwerten und wie nimmt man die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft vor. Grundsätzlich heißt das, wenn vom Erbfall Kenntnis erlangt wurde, der Erbschein beantragt wurde und beim Nachlassgericht die entsprechenden Formulare eingereicht werden, habe ich als Erbe, als beantragender Erbe grundsätzlich das Recht, auch gleichzeitig eine Grundbuchberichtigung mit zu beantragen. Sehr wichtig, weil in der Regel innerhalb einer Frist von 2 Jahren die Grundbuchumtragung auf die Erbengemeinschaft kostenfrei bleibt.
Ah, das ist ein interessanter Aspekt. Das habe ich jetzt auch so noch nicht gehört.
Das heißt, dann sieht der Grundbuchtatbestand in der Regel so aus, dass die, in unserem Beispiel, 4 Erben gemeinsam als Gesamthandsgemeinschaft auch im Grundbuch als Eigentümer eingetragen werden, solange die Erbengemeinschaft noch nicht auseinandergesetzt ist.
Sehr gut verstanden. Okay, jetzt haben wir die Situation, ich stelle jetzt auch ein Beispiel dar, die Erben erben ein Haus und es steht leer. Was muss ich da versicherungstechnisch beachten? Können Sie da Auskunft geben? Ja. Versicherung, ich will Sie jetzt nicht als Versicherungsmakler abstufen, um Gottes Willen, was dann natürlich auch wieder deren Geschäft ist, aber rein rechtlich.
Also rein rechtlich wäre aus meiner Sicht wichtig, zunächst mal die Handlungsoptionen zu sehen. Wenn der Erbfall eingetreten ist und zum Beispiel in der Immobilie durch den Erbfall niemand mehr wohnt. Das ist ja der Regelfall. Dann habe ich zum einen die Möglichkeit, die Immobilie selbst zu nutzen, einzuziehen. Wenn ich einziger Erbe bin, wird es da keine Probleme geben und kann die dann Eigennutzung zuführen. Die zweite Alternative wäre, wenn die Immobilie nicht leer stehen soll, weil die verursacht ja weiter Kosten durch Heizung, durch Frostfreistellung, die Immobilie zum Beispiel zu vermieten und dort regelmäßige Einkommen zu erzielen, bis vielleicht unter der Erbengemeinschaft Einvernehmen zum endgültigen Aufteilungsprozedere erreicht ist. Als Alternative 2. Und im dritten Fall wäre es ja auch möglich, dann kommen Sie regelmäßig ins Spiel, Frau Diebold.
Ja, da freue ich mich dann auch meistens
drüber. Die Immobilie auch im Auftrag einer Erbengemeinschaft verkaufen oder einer anderen Lösung zuzuführen.
Ja, hatten wir auch schon öfters, haben wir auch zusammen schon dran gearbeitet an so einer Situation. Haben wir denn einen Einfluss oder wie gehen Sie damit um? Wir müssen nicht drum herum reden. Wir haben eine sehr wirtschaftlich angespannte Situation, auch gerade was das Zinsniveau angeht. Wir reden ja auch von einer Zinswende. Wenn diese Immobilie noch belastet ist und da noch entsprechende Verbindlichkeiten da sind. Wie spüren Sie das? Was empfehlen Sie dann den Erben?
Also grundsätzlich stellt sich das so dar, das hatten wir zu Anfang unseres Gesprächs schon besprochen, der Erbe oder die Mehrzahl von Erben gemeinschaftlich auch in die Verbindlichkeiten einsteigen. In der Sekunde, wo jemand verstirbt. Das heißt, sie stellen fest, gibt es Kredite und anhand dieses Vertragswerkes zur Bank muss festgestellt werden, zum Beispiel, welche Zinsbindungsfrist besteht noch, ist hier eventuell eine Prolongation erforderlich, die die Erben dann gemeinschaftlich regeln müssten, wenn nämlich eine Zinsbindung ausläuft, braucht es eine neue Zinsvereinbarung mit der Bank.
Das könnten Sie aber regeln, dass man in so einem Fall mit der Bank reden kann und sagen kann, dass jetzt dieser Erbfall eingetreten. Meistens ist ja der Vertrag klar für den Verstorbenen. Kann ich da dann einwürgen und sagen, ich würde gern jetzt, ich sage es jetzt mal so plump, weniger Zinsen zahlen, weil wir sind jetzt die Erbengemeinschaft. Bei uns ist das ja jetzt, wir können ja nichts dazu.
Wir haben in den letzten Jahren seit 2021, 2022 eine massive Marktverschiebung erlebt. Das heißt, nachdem seit 2014 wir in einem Umfeld von Niedrigzinsen gelebt haben und Immobilienkredite auch zu einer Größenordnung von zum Beispiel unter 1% Nominalzins zu bekommen waren, sind diese Zeiten seit gut 2 Jahren vorbei.
Ja.
Das heißt, wir müssen alle mit dem Umstand leben, dass gegebenenfalls eine auslaufende Zinsbindung ein Erfordernis offenkundig macht, eine Verlängerung, das kann mich auch als Erbe betreffen, mit der Bank zu vereinbaren, die dann zu neuen Konditionen vertraglich vereinbart werden muss. Und genau da steckt der Hase im Detail, weil so eine Prolongation und Ansprüche, zum Beispiel, wenn ich nicht verlängern will oder einen Darlehen kündige, regelmäßig zum Thema Vorfälligkeitsentschädigung führen. Und da ist es ganz entscheidend, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und mit der Bank auf Augenhöhe in eine Verhandlung zu treten, wie man mit diesem Vertragsverhältnis, Kreditvertragsverhältnis, weiter umzugehen gedenkt.
Und ich glaube, das darf ich jetzt auch erwähnen für unsere Zuhörer, da sind Sie eigentlich auch für mich wirklich auch nochmal zusätzlich neben Ihrer Anwaltstätigkeit ein Fachexperte. Ich darf das verraten, Sie waren ja Jahre auf der Bank, Sie kommen ja aus dem Bankwesen, waren auch Vorstand genau für solche Bereiche und das ist natürlich auch als Anwalt eine gute Mischung, dass Sie, glaube ich, auch eine bestimmte Ansagen oder die Denke einer Bank, ich denke mal, ich sage jetzt zweimal denken, sehr gut verstehen und dann für die Erben ganz schön viel rausholen könnten.
In der Bearbeitung unserer Verfahren, unserer Mandate ist es oft so, und da spreche ich nicht nur von Erbfällen, sondern genauso von Fällen einer Scheidung, einer Trennung, wo regelmäßig Immobilien betroffen sind, dass diese Denkweise der Sicherung von Rückzahlungsansprüchen einer Bank bewusst sein muss und dass man wissen sollte, was für Prozesse laufen, wenn eine Bank beurteilt, ist sie gegebenenfalls bereit, einen Miterben oder auch einen ehemaligen Ehepartner aus der Kreditvertragsverpflichtung zu entlassen oder eben nicht.
Das ist jetzt genau Ihre Spezialität.
Da kommt es drauf an. Also die Banken tun sich in der Regel sehr schwer, bei gescheiterten Ehen zum Beispiel einzelne Ehepartner, Ex-Ehepartner aus Kredithaftungsverpflichtungen zu entlassen, weil das natürlich das Risiko der Bank immens steigert für den Fall, dass dem verbleibenden Kreditnehmer, aus welchem Grund auch immer, vielleicht eine Rückzahlung schwerfällt und man dann keinen zweiten Vertragspartner im Rahmen eines Gesamtschuldverhältnisses hat, den man dann auch in Anspruch nehmen kann.
Da liegen wir ja jetzt bei dem Thema Scheidung ziemlich nahe, um wieder bei unseren Erben zu bleiben. Das ist eigentlich ein sehr ähnliches Thema, was wir jetzt hier schon mal angerissen haben. Was passiert denn nun jetzt, wenn wir weitergehen mit dem, wenn wir anfangen und verkaufen und vermarkten diese Immobilie? Dann kann es ja sein, das passiert mir auch als Käufer oder wenn das jemand selbst, als Makler, wenn das jemand selbst versucht, wenn die Erben sich uneinig sind und sagen, nee, den Käufer wollen wir nicht, dann kommen sie ja wieder ins Spiel.
Richtig. Im Optimalfall hat man dann jemand als Mediator oder als Moderator, der die Erben im Abgleich ihrer Ansichten in der Lage ist, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Wenn das nicht funktioniert und man kein Einvernehmen unter den vorhandenen Erben erzielt, bliebe schlussendlich nur einem der Erben eine Teilungsversteigerung über das zuständige Amtsgericht zu beantragen.
Aber das wird ja der Immobilie vom Preis nicht gerade wohl tun.
Das tut nicht nur der Immobilie im Preis nicht gut, das hat in der Regel die Konsequenz, dass mindestens mal 2 Jahre Verfahrensdauer vergehen, in der die Immobilie steht. Und, wie man so schön landläufig sagt, die Eulen um die Immobilie fliegen, was sie nicht besser werden lässt.
Das wäre das Thema Eulen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, Herr Meister weiß jetzt, was ich meine. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Menge gesprochen, Herr Meister, und wir wollen ja jetzt auch nicht so ganz schlimm weiter in die Tiefe gehen. Ich denke, wir haben ganz viele interessante oder ganz viel interessantes Wissen erfahren, worauf man achten soll. Und da bin ich bei meiner Frage: Was geben, zu welchem Zeitpunkt, das mit dem Geben, die Frage kommt noch, zu welchem Zeitpunkt raten Sie denn ein Anwalt, so eine Fachkompetenz wie Sie, so ein Fachanwalt, reinzunehmen in diesen Erbschaftsprozess? Sie würden, glaube ich, jetzt sagen, es kann nicht früh genug sein. Oder wann funktioniert es noch, wenn man doch noch ein bisschen gezweifelt hat und gesagt hat, man kriegt es alleine hin?
Ich habe aus der Bankpraxis als auch aus der Beratungspraxis als Rechtsanwalt gelernt, dass es allzu häufig der Fall ist, dass sich über diesen Erbfall erst viel zu spät überhaupt Gedanken gemacht wird. Das heißt, im Zweifel gar keine Anordnung getroffen wurde und dass den Erben überlassen wurde, dass sie sich später nach Eintritt des Erbfalls nach Gutdünken auseinandersetzen. Das ist nie der Optimalfall. Das heißt, man erlebt das sehr oft, dass sich Erblasser entweder gar keine oder viel zu spät Gedanken machen. Da gehört die Verfügung von Todeswegen in Form eines Testaments oder einen Erbvertrag genauso dazu wie zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung.
Oder auch das Wort Generalvollmacht. Können wir das noch mal kurz erläutern, den Unterschied? Vorsorgevollmacht ist für mich, ich liege im Krankenhaus, nee, da brauche ich eine Patientenverfügung. Also die drei Dinge vielleicht noch mal, dass ich noch mal kurz erläutern. Mhm. Vorsorgevollmacht, Patientenvollmacht und Generalvollmacht. Denn das wäre auch meine Frage gewesen, welchen Tipp hätten Sie, wenn man das Tipp nennen darf, für die Leute, die noch leben, für den Erblasser, es seiner Erbengemeinschaft später leicht zu machen? Der hat eh alle lieb und er möchte denen keine Schwierigkeiten machen. Welche Tipps hätten Sie? Und noch eingehend auf meine 3 Punkte, Patienten, Generalvollmacht,
Vorsorgevollmacht. Wie schwer das ist, solche Dinge festzulegen, erfährt jeder von sich selbst, wenn er sich die Zeit nimmt, sich zurücklehnt und für sich selbst mal Gedanken macht, wie möchte ich das eigentlich? Wie möchte ich, dass ich ärztlich behandelt werde? Wie möchte ich, dass mit meinem Vermögen umgegangen wird, wenn ich nicht mehr in der Lage dazu bin? Oder was passiert im Todesfall? Und die Erfahrung zeigt, dass es in der Regel sehr viel besser ist, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen und entsprechende Anordnungen zu treffen, im Vergleich dazu, dass ich diese Überlegungen, diese Konsequenzen nollens wollens den Erben überlasse.
Also ich tue schon meinen Erben, und ich setze mal voraus, die habe ich alle lieb, das sind meine Kinder, einen großen Gefallen, wenn ich diese Punkte zu Lebzeiten bei klarem Verstand, sagt man ja auch, abarbeite. Muss ich für diese oder bei welchen Dingen dieser Unterlagen, muss ich zum Notar oder kann ich was in meinen berühmten Tischkasten legen?
Also grundsätzlich können Sie alles privatschriftlich regeln. Das heißt sowohl die Verfügung von Todeswegen, also wenn es ein Testament ist, die können Sie handschriftlich, wenn gewisse Anforderungen nach dem Gesetz erfüllt sind, wirksam, privatschriftlich mit eigenem Zettel und Stift bewerkstelligen. Das funktioniert. Ich kann aber nur davor warnen, weil es Anordnungen gibt, die rechtlich nicht ganz einfach sind, je nachdem, wie kompliziert die Erbfolge sich darstellt. Und Gleiches trifft für die Patientenverfügung zu. Da geht es darum, eine Anordnung dafür zu treffen, wie sollen Ärzte mich behandeln, was wünsche ich mir? Wünsche ich mir lebensverlängernde Maßnahmen? Wünsche ich mir Gabe von Schmerzmitteln in der künstlichen Ernährung, all diese Dinge. Aber da kommen wir, glaube ich, zu weit vom Thema
weg. Da kämen wir jetzt ein bisschen weit, aber wichtig wäre jetzt mir nochmal, wenn ich mal so nochmal einhaken darf, diesen Fall hatte ich schon in meiner Maklerlaufbahn, Generalvollmacht. In dem Moment, wo ich eine Generalvollmacht habe und ich kann auch ein Haus verkaufen und ich bin total bettlägerig und schaffe es nicht mehr zum Notar, dann kann man mit der Generalvollmacht die Tochter, die Ehefrau beauftragen und letztendlich über den Tod hinaus. Aber diese Generalvollmacht, bin ich der Meinung, das ist doch eigentlich auch ein Thema, was zur Ordnung im Leben gehört, oder übertreibe ich da jetzt?
In keinem Falle. Was man sich bewusst machen muss, ist zum einen, für was die Generalvollmacht da ist. Soll die zum Beispiel den Fall abdecken, dass ich, wenn es mir nicht mehr gut geht, auch eine Immobilie über den Bevollmächtigten veräußern kann, dann bedarf diese Generalvollmacht der gleichen Form wie das Hauptgeschäft. Das heißt, ein Immobilienkaufvertrag ist notariell zu beurkunden. Das gilt dann auch für die zugrunde liegende Vollmacht. Meint in unserem Fall, der gerade besprochen ist, dass so eine Generalvollmacht beim Notar gemacht werden müsste, um wirksam zu sein.
Es geht gar nicht anders. Generalvollmacht geht nur beim Notar. Ich hatte mal so einen Fall, wo der Erbe gesagt hat, der Sohn, nee, ich erbe alles. Ja, haben Sie eine Vollmacht? Nee, habe ich nicht. Und die Mutter lag am Sterben. Also der durfte ja nicht mal mich beauftragen ohne Generalvollmacht. Richtig so.
Richtig. Da kommt noch ein Problem, Frau Diebold, hinzu. Sie haben nämlich den Fakt, dass zum Beispiel durch Banken solche Generalvollmachten oft in Frage gestellt werden. Zum einen deshalb, weil ich diese Vollmacht in der Sekunde, wo ich eine Verfügung vornehmen möchte, immer im Original nachweisen muss. So eine Vollmacht ist ja widerruflich, das heißt, die könnte jederzeit durch den Bevollmächtigenden wieder eingezogen werden.
Zurückgenommen werden.
Und diesen Risikofall wollen zum Beispiel Banken nicht eingehen, weil sie dann eine Barverfügung, beispielsweise 5.000 Euro, wenn sie durch einen tatsächlich nicht Bevollmächtigten erfolgt wäre, weil die Vollmacht schon eingezogen war, im Zweifel nicht schuldbefreiend geleistet hat und noch ein weiteres Mal zahlen müsste, die Bank. Und das diesen
Fall.
Da
wird die Bank vorsichtig sein. Also können wir uns doch merken, für unsere Zuhörer, eine Generalvollmacht hat schon Sinn, aber auch die muss zum Notar. Ansonsten, wenn man die nur so unter sich macht, bringt das nichts.
Richtig, geübte Bankpraxis ist regelmäßig, dass wenn ein Bevollmächtigter in einem Kreditinstitut am Schalter auftaucht, dass dann in der Regel versucht wird, umfassende Bankvollmachten auf bankeigenen Vordrucken in Ergänzung zu dieser Generalvollmacht zusätzlich zu schaffen.
Also das heißt, ich habe noch eine Kontoverfügung.
Man bekommt noch zusätzlich für die Bankverbindung spezielle Vollmachten, die regelmäßig im Regelungsgehalt viel weiter gehen und detaillierter sind wie eine Generalvollmacht.
Also ein ganz, ganz komplexes Thema. Also es ist hochinteressant mit Ihnen, Herr Meister. Ich glaube, ich könnte noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Ich würde mal so zu unserem Fazit kommen dieser Folge, wo wir ja über die Erbschaft einer Immobilie reden. Was würden Sie sagen für unsere Zuhörer, oder fragen wir anders, können Sie uns 5 wichtige Punkte nennen, die die Erben im Umgang mit einer Immobilie beachten sollten? Vielleicht auch der Erblasser, ich will den jetzt nicht ausschließen. 5 Punkte, Herr Meister, schaffen wir das?
Das schaffen wir. Wir geben uns Mühe. Also das Erste, was, glaube ich, wichtig ist, ist zu wissen, bei der Verwaltung der Immobilie muss klar sein, welche Risiken sind mit der Immobilie noch verbunden. Wir sprachen vorhin über die Versicherung. In der Regel ist ein leerstehendes Gebäude ein anderes Risiko für den Versicherer. Das muss festgestellt werden. Gegebenenfalls muss die Versicherungspolice auf den Leerstand angepasst werden.
Da reden wir über die Gebäudeversicherung.
Das ist wichtig. Zum Zweiten, wenn eine Immobilie zum Nachlass gehört, generell eine ordnungsgemäße Bestandsaufnahme zur Immobilie und zu zugeordneten Kreditvertragsverhältnissen, um festzustellen, ist der Nachlass gegebenenfalls überschuldet.
Also die finanzielle Seite wäre jetzt unser Punkt 2.
Die finanzielle Seite als Spiegelbild zur Immobilie als eigener Vermögenswert.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, trete ich das Erbe an oder nicht?
Dann wäre als dritter Punkt aus meiner Sicht ganz entscheidend, sich frühzeitig, wenn es komplexe Verhältnisse sind, Rechtsbeistand zu suchen, um genau diese Problemfelder vorauszudenken und sachgerechte Lösungen für eine vielleicht sogar komplizierte Erbengemeinschaft zu erarbeiten und am Ende auch zu vollziehen. Weil, wenn eine Immobilie zum Nachlassbestand gehört, in der Regel für die Nachlassauseinandersetzung unter den Erben auch ein notareller Vertrag erforderlich wird.
Okay, das wäre jetzt unser Punkt 3 gewesen. Wenn wir jetzt nur 3 Punkte haben, Herr Meister, ist auch nicht schlimm. Ich habe Sie da jetzt einfach so gefordert mit den 5 Punkten, aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge besprochen. Also mir hat es Riesenspaß gemacht, auch wenn das ein sehr, sehr ernstes Thema ist, einfach auch mal darüber zu reden. Ich weiß als Makler, dass es so viele Fallstricke gibt, auf die man achten muss. Ich habe ja das große Glück, ich darf mit Ihnen arbeiten, wenn ich so einen Fall habe. Sichere mich da auch ab, weil ich betone nochmal, Makler sind keine Steuerberater, Makler sind keine Rechtsanwälte. Die machen vieles richtig, die sollen verkaufen. Aber komplexe Themen lassen wir einfach bei den Fachleuten. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
Das Wichtigste wäre mir, Betroffene in dieser schweren Stunde dann grundsätzlich frühzeitig dafür zu sensibilisieren, wo liegen die Fallstricke, was sind gegebenenfalls die Lösungen und wie hilft man den Betroffenen zu einer angemessen schnellen Umsetzung der anstehenden Probleme und Lösungen. Ich von meiner Seite bedanke mich ganz, ganz lieb für die Möglichkeit eines solchen Gesprächs.
Ja.
Und freue mich.
Ich freue mich auch, Herr Meister. Alle Informationen über Sie, falls da ein Hörer dabei ist, der sagt, na, das mit dem Herrn Meister hat mir aber jetzt gut gefallen, mit dem Herrn Rechtsanwalt Mirko Meister, das schreibe ich in die Shownotes. Das darf ich doch.
Gerne.
Ihren Kontakt. Meiner steht sowieso drin. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich wünsche uns, dass wir immer glückliche Käufer und Verkäufer haben, auch im Falle einer Erbschaft oder auch Scheidung. Ja, und kann Ihnen auch nur Gesundheit wünschen.
Danke.
Vielen Dank.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön.